Vorträge, Interviews und Diskussionen aus dem Sonderforschungsbereich 1288 Praktiken des Vergleichens der Uni Bielefeld. Unvergleichliches Hören. Die Audiothek.
Vergleichspraktiken spiegeln und repräsentieren Strukturen, Deutungsmuster, Werthorizonte. Sie helfen, die Welt ordnen, und das ist umso nötiger, wenn diese sich verändert hat, wenn Fremdes Neues verstanden und wenn Wandel verarbeitet werden muss. Vergleichspraktiken können aber so, das war unsere These, mehr als das. Sie können durch die Anordnung der Tertier und die Zuschneidung der Komparata Kategorien und Weltdeutungen modifizieren oder auch neu anordnen. Wenn Sie damit erfolgreich sind mit diesen neuen Tertier und Konturierungen der Komparata und sich diese neue Anordnung durchsetzen können, sich routinisieren, hat Wandel stattgefunden. Und dann kann er auch durch Vergleichspraktiken angestoßen worden sein. Daher sind Vergleichspraktiken ja eben auch performativ. Sie spiegeln nicht nur eine Ordnung, ein Deutungsmuster, sie stellen es auch durch sich selbst, durch das Vergleichen her. Für die Frage nach der produktiven Kraft der Vergleichspraktiken ist wichtig zu wissen, wo Wandel stattfindet. Wann sprechen wir aber auch überhaupt von Wandel, wann von Veränderung oder Diskontinuität? Wollen wir den Begriff Innovation gebrauchen und welche Bedeutung hat er? Wie können wir Wandel und Veränderungen beschreiben? Welche dieser Veränderungen sind umkehrbar, welche unumkehrbar? Verstehen wir Wandel gerichtet? Das war ja auch bei Innovation die Frage. Gibt es ein Zurück oder nur ein Vorwärts? Und was bedeuten diese räumlichen Begriffe? Wie gehen wir mit der verführerischen normativen Aufladung dieser räumlichen und zeitlichen Modi des Vergleichens um? Und schließlich geht es uns um Wandel, den die historischen Akteure wahrnehmen und beschreiben? Oder ist es eher unsere Wahrnehmung und Interpretation, die den Wandel feststellen oder erschreiben? Diese vielen Fragen kann ich heute natürlich nicht beantworten. Aber ich meine, sie sollten in unseren kommenden Diskussionen immer wieder mitschwingen. Im Großen interessiert mich der Wandel von Vormoderne zu Moderne in Europa. Während wir einerseits immer die Genealogie der westlichen Moderne als eines unserer zentralen Themen gesehen haben, haben wir es doch nicht geschafft, uns wirklich zu einigen, was wir eigentlich unter Moderne verstehen. Für die Vormoderne ist das noch schwieriger. Gibt es hier doch noch nicht einmal ein Konzept, das vergleichbar mit der Moderne integrierend wirken kann und wirkte? Es ist etwas Grundlegendes passiert, irgendwann um das 18. Jahrhundert herum, in West- und Mitteleuropa zumindest. Aber was war es genau? Das ist wichtig für unsere Genealogie der Moderne. Und zudem versprechen fundiertere Aussagen über diesen großen Wandel von der Vormoderne zu Moderne Hinweise, Indikatoren oder Elemente einer Theorie des historischen Wandels oder doch neue Einsichten in historische Wandlungsprozesse. Eine andere Frage ist gerade, ob es sich bei diesem großen Wandel um einen unumkehrbaren Umbruch handelt oder um die Ansammlung verschiedener Bewegungen, die teils als Umbruch beschrieben werden können, anderer vielleicht als Wellen, als zirkuläre Bewegungen, vielleicht auch als Pendelausschläge. Ich möchte die Frage nach diesem großen Wandel und mögliche Abhängigkeiten zu Vergleichspraktiken damit beginnen, nach Spezifika der vormodernen Vergleichspraktiken zu fragen. Die Frage, wann etwas das erste Mal da war, ist meist eher langweilig, finde ich. Vieles gab es schon, aber es gab es doch ganz anders. Spannend ist doch die Frage nach den Unterschieden in Form, Funktion oder Legitimation. Ich verstehe die Funktion von vormodernen Projekten im Verbund als produktive Irritation liebgewonnener Perspektiven auf die Moderne und auf die Gegenwart und damit die Einforderung der konsequenten Historisierung auch unserer zeitgenössischen modernen Phänomene. Es gibt in der Literatur einige Hinweise auf Spezifika vormoderner Vergleichspraktiken, meist aus der Sicht der modernen Geschichte oder aus den Sozialwissenschaften, die dann für jemanden aus der Vormoderne oft sehr holzschnittartig wirken. Ganz charakteristisch ist dafür dieser Satz von Bettina Heinz in dem sonst so klugen und inspirierenden Aufsatz zur numerischen Differenz. Ich zitiere, während die Vergleichskriterien in der Vormoderne, Frühmoderne als Bestandteil einer natürlichen und heiligen Ordnung begriffen und dadurch gegen Zweifel immunisiert wurden, stehen sie in der Moderne zur Disposition und geraten damit in den Sog der Relativierung. Ganz abgesehen davon, dass diese Feststellung höchstens das westliche Christentum meinen kann und alle konkurrierenden heiligen Ordnungen konsequent ausblendet, ist das Urteil auch für das christliche Europa schwer so stehen zu lassen. Für mich ist die Äußerung vor allem ein Beweis dafür, wie diskursmächtig die mittelalterliche Drei-Stände-Lehre war, die aber eben schon im Laufe des Mittelalters die soziale Realität nicht mehr abdeckte. Trotzdem wurde sie durch die Karikaturen der Französischen Revolution noch einmal in das kollektive visuelle Gedächtnis eingebrannt, als die schlichte Struktur der Welt, die mit Aufklärung, Revolution und schließlich moderner Demokratie überwunden worden sei. Schon mit dem Aufkommen der Städte in Norditalien, Niederlanden, der Reichsstädte bei uns, funktionierte das Dreier-Schema nicht mehr. Umso mehr mit der Ausdifferenzierung der vormodernen Gesellschaften im Plural. Städte mit Stadtregierungen, geistliche Herrschaften, Fernhandelsgemeinschaften, Universitäten, alle bildeten eigene soziale Formationen mit eigenen Hierarchien. Die ständische Gesellschaft Kontinentaleuropas war hierarchisch gegliedert, aber nicht in eine Hierarchie, sondern in viele konkurrierende. In der frühen Neuzeit nahmen Rangkonflikte exponentiell zu. Und zur Erklärung zu Rangkonflikten, der eigene Stand und Rang war eben nicht in Stein gehauen, sondern musste immer wieder performativ hergestellt werden. Rangkonflikte sind dann vor Gericht ausgetragene Streitigkeiten um die performative Inszenierung des eigenen Gangs. Wer hat den Vortritt? Wer sitzt wo in der Kirche? Im Rat? Wie ist die Position in einer Prozession? Diese Konflikte nahmen neben der neuzeitlichen Verrechtlichung nicht zuletzt wegen der zunehmenden gesellschaftlichen Ausdifferenzierung immer mehr zu in der frühen Neuzeit. Es gab also sehr verschiedene Tertia, nach denen Hierarchie hergestellt wurde. Anciennität der Familie, Amt des Einzelnen, Studienabschluss, aber auch Gunst des Herrschers, Reichtum, eventuell Konfession, Religion, Geschlecht. Wenn da also diese vielen Hierarchien geordnet werden sollen, kommt es zum Clash of Hierarchies. Es müssen die verschiedenen Vergleichssysteme miteinander relationiert werden, damit diese eine klare Ordnung entsteht, die auf Kupferstichen wie diesem dargestellt wird und so einfach und statisch aussieht. Die Auseinandersetzung um den Ort in dieser Ordnung und Reihenfolge können als Inszenierung reflexiver Vergleichspraktiken verstanden werden. Und damit ist dieses alles andere als eine heilige, vor Zweifel immunisierte Ordnung. Dazu ist die Übersetzung in Zahlen und Visualisierung zu bedenken. Karten und Tabellen inszenieren eine ähnliche Homogenität wie mittelalterliche Darstellung der Drei-Stände-Lehre oder der frühneuzeitlichen zeremoniellen Ordnung. Und das ist genau der Punkt. Wir müssen viel genauer hinschauen. Wann wird Ordnung und Stabilität wie erzeugt? Wann ist es anders gelagert und warum? Und verfestigten sich Vergleichspraktiken? Wann waren das stabile, vielleicht unhintergehbare Stabilisierungen? Wann müssen wir uns Veränderungen in Wellen vorstellen, gegenläufigen Wandel mitbedenken? Für die Frage des Wandels und der möglichen produktiven Kraft der Vergleichspraktiken muss auch nach Vergleichspraktiken im gesellschaftlichen oder politischen Kontext gefragt werden. Ich möchte die Bedeutung der sozialgeschichtlichen Verortung von Vergleichspraktiken mit Blick auf Machtstrukturen, Herrschaft und staatliches Handeln und ihre beanspruchte oder tatsächliche Steuerungs- und Regierungsmacht abschließend betrachten. Herrschaftsträger oder der Staat verfolgen eine Regulierungsabsicht. Damit einhergeht häufig die Notwendigkeit, die Bevölkerung zu ordnen, sei es in Steuerklassen, für die Zuteilung von Partizipationsrechten oder auch für die Einordnung in Rechtskollektiven. Dies kann mittels Gesetzgebung, Erlässen geschehen, aber auch durch Volkszählung oder Steuerregister, wie wir gesehen haben. Dieses Verfahren oder Institution liegen Kategorien zugrunde, die gebildet werden müssen und nicht gegeben sind. Das soweit Gesagte über die ordnenden Vergleiche durch Staat und Obrigkeit von oben entspricht der postkolonialen Kritik, dass Vergleiche vielfach Herrschaftsinstrumente waren. Als Abgrenzung zur Idee einer reinen Objektivität und Wissenschaftlichkeit dieser ethnografischen und dieser normativen Texte ist das sehr sinnvoll. Es verstellt aber in meinen Augen auch oft den Blick auf die Möglichkeit, Vergleichspraktiken als Empowerment einzusetzen. Nicht nur Obrigkeit verglich, auch Untertanen, Subalterne, Randgruppen benutzen Vergleiche, gerade auch in ihrer Kommunikation mit obrigkeitlichen Strukturen und Institutionen. Vergleiche von oben haben oft die Absicht, Wandel hervorzurufen, was aber nur bedingt auch ihr Effekt ist. Die großen Wandlungsprozesse gelten in der frühen Neuzeitforschung eher als unintendierte Folgen herrschaftlichen Handelns. Die Vergleiche von unten eigneten sich oft obrigkeitliche Steuerungsabsichten an, konnten aber durch eine selektive Aneignung und auch graduelle Umdeutung durchaus in das Herrschaftshandeln zurückwirken. Was machen wir nun mit dieser Kontextualisierung von Modi? Mit solchen Kontextualisieren werden meines Erachtens die Modi viel aussagekräftiger und können heuristisch und analytisch unsere Arbeit schärfen. Interessant werden dann Korrelationen, wenn wir Modi als Teil eines Haushalts an möglichen Vergleichspraktiken sehen. Wann wurden welche gewählt? Wie wurden sie kombiniert? Welche Effekte hatten sie dann? Welche Korrelationen gibt es von diesen Modi zu Praxisformationen und Communities of Practice? Die Modi können auch zu besseren Fragen des Wandels in Bezug gesetzt werden. Werden in heißen Phasen andere Modi gewählt als in kalten? Ob Wandel verarbeitet oder angestoßen wird, gibt es eine Korrelation zu den gewählten Modi? Unterliegt die Wahl der Modi Moden und Konjunkturen? Wann werden sie verwendet? Welche Faktoren Abhängigkeiten sind zu bedenken und zu beobachten? Und mit diesen vielen Fragen möchte ich enden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Unvergleichliches Hören. Wie vergleichen wir? Was passiert, wenn wir vergleichen? Entdecke die Vielfalt der Vergleichspraktiken. Vorträge, Interviews und Diskussionen aus dem Sonderforschungsbereich 1288 Praktiken des Vergleichens der Uni Bielefeld. Unvergleichliches Hören. Die Audiothek.